herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß.
In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Joachim Notdurft, den langjährigen ersten Vorsitzenden des TSV Holtensen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, heute haben wir ein echtes Holtenser Urgestein zu Gast, meinen langjährigen Wegbegleiter und Freund Joachim Notdurft, wir wollen auch korrekt sein, der viele Jahre die Geschicke des TSV Holtensen geleitet hat, mit dem ich viele Jahre Fußball gespielt habe und viele Jahre befreundet bin, und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Achim, herzlich willkommen.
Ja, schön.
Kommen wir mal zum Start. Es ist so ein bisschen Tradition geworden, sich vorzustellen, und darum würde ich dich jetzt auch mal bitten.
Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin 1958 geboren in Göttingen und bin seitdem auch in Holtensen immer geblieben, nie irgendwo anders gewesen. Und deshalb hat man auch in dieser Dorfgemeinschaft sicherlich auch seine Verbundenheit irgendwann gefunden. Und mit dem allem, was ich vielleicht jetzt noch alles so erzähle, hat das natürlich auch was damit zu tun. Ja, mein Vater war Malermeister und ich bin hier in Holtensen natürlich erstmal in die Grundschule gegangen. Anschließend ging es dann in die Hagenwehrschule.
Wer war damals Lehrer hier?
Lehrer war Frau Weinberger und Herr Lehmann.
Oh, die kenne ich auch gut.
Ja, und wir haben ja dann mit zwei Schuljahren immer in einer Klasse gesessen. Das war ja so üblich hier. Also die erste und zweite und dann die dritte und vierte Klasse. Und ja, und dann fünfte Klasse ging es dann zur Armbeischule erstmal, Hauptschule. Dann bin ich zwei Jahre in der Gerhard-Hauptmann-Schule gewesen. Aber ich musste dann nach zwei Jahren wieder zurück zur Armbeischule, weil ich am Lernen nicht so viel richtigen Spaß gefunden habe. Mehr Blödsinn im Kopf hatte. Also kam ich wieder zurück zur Hagenwehrschule, wo ich dann meinen Hauptschulabschluss gemacht habe. Ja, und weil ich eben so faul war in der Schule, mein Vater wollte ja immer gern, dass ich mal studiere. Und das hat natürlich nicht geklappt, ist logisch. Und dann hieß es natürlich, Vater hat ein Geschäft, ein Malergeschäft, dann wirst du eben Maler. Und da gab es damit auch nicht die Möglichkeit, mal zu suchen, was einem noch gefallen würde.
Gab es keine Widerworte.
Da gab es keine Möglichkeiten. Ja. Da wurde ganz klar gesagt, wenn du in der Schule hast du nur nichts getaucht, so wurde es mir gesagt, da musste eben Maler werden. Und naja gut, es war natürlich auch des väterlichen Betrieb zu arbeiten und zu lernen. Das war natürlich auch erstmal so eine Geschichte, aber ich war 14 Jahre, da hatte man eigentlich auch nicht so den Druck, jetzt gleich irgendwie noch unbedingt was anderes zu machen. Da war ich sicherlich noch so ein bisschen jugendlich geblieben, vielleicht auch kindlich, keine Ahnung. Jedenfalls, das war dann eben so und da hat man sich mit abzufinden gehabt. Ich hätte vielleicht lieber irgendwie was als Mechaniker oder Metallbereich oder so gemacht, aber das kam auch erst ein oder zwei Jahre später, dass man sagt, Mensch, hätte ich vielleicht doch was anderes machen können. Aber nun war es so und dann musste man da durch. Ja, dann bin ich die Lehre, dann habe ich meine Gesellenprüfung abgelegt. Und das war also meinem Vater gegenüber nichts Besonderes, das war einfach ein Muss. Und da wurde auch nicht groß drauf geantwortet oder gelobt. Wunder, was man jetzt schon geleistet hätte, das war also gar nichts.
Wurde so erwartet in der
wurde
Zeit.
Wurde so erwartet und na gut. Habe ich damals als Bester abgeschlossen, das war so das erste Mal. Und dann war auch so diese Zeit, also mit 17, dass man langsam auch ein bisschen Ehrgeiz entwickelt hat. Also bei mir ging es dann so, dass ich meinem Vater dann vielleicht doch auch beweisen wollte, dass ich doch mehr kann. Und ja, dann schlossen sich eben, dann musste ich dann zur Bundeswehr.
Wo warst du da stationiert? Göttingen?
Ich habe Grundausbildung in Kassel gemacht. Mhm. Und dann kam ich hier nach Göttingen zur 44. Panzer, Kanonenjäger. Und da habe ich 15 Monate mal einen Wehrdienst abgeleistet. Ich habe aber überlegt, weil ich mit 14 durch Horst Roders, Diakon damals, in der Zeit der Pfarre, dass man dann eben schon ein bisschen mit Integra in Kontakt kam. Also Integra noch nicht, wurde damals, glaube ich, nur in dieser Zeit gerade gegründet. Erstmal so eine Freizeit mitgemacht, wo mehrfach Behinderte aus dem Christophorushaus dabei waren. Das kennst du ja auch, haben wir ja alle gemacht. Und später kam dann eben diese Integra-Gruppe, der Verein wurde dann gegründet und dann hat man da weiter mitgemacht. Und wollte ich eigentlich sagen damit?
Das hat ja auch viel Spaß gemacht. Du warst dann bei Bundeswehr.
Ja, genau. Und dann, das war der Grund, warum ich das jetzt angefügt habe. Da gab es dann auch schon Ersatzdienstleistende, die mitgeholfen haben. Und einer von denen, Godard
Wolski,
mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Und der sagte, Mensch, willst du denn nicht den Wehrdienst verweigern? Oh, das kann ich mir ja mal anhören, habe ich so gedacht. Und dann habe ich mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen und allerdings auch schon mal so drüber gesprochen. Und als eine Oma Anni das hörte, dass ich nicht zur Bundeswehr wollte, da war sie ganz entsetzt. So nach dem Motto, man müsse doch da als Soldat
Flagge zeigen.
Genau so. Naja gut, ich habe mir das erstmal angehört, dann habe ich mich verabredet mit dem Godard damals und der sollte mir mal erzählen, wie dieser Ablauf ist, dass man da auch diese, es gab ja so eine Gewissensprüfung, dass man die auch bestehen kann. Und dann wollte ich ganz ehrlich diese Geschichte dann bei der Integra ableisten. Ja, und dann hat er mir erzählt und dann war das aber so, für mich dann auch hanebüchend, was für Fragen einem da gestellt werden. Und dann habe ich da Abstand von genommen. Da habe ich gesagt, also da kann ich so doll lügen kann ich gar nicht, was ich da auf bestimmte Fragen antworten hätte müssen. Also das kam dann für mich mehr in Frage. Also bin ich zur Bundeswehr gegangen. Dann habe ich diese 15 Monate da abgedrückt und habe mich dann mit 21 in Hildesheim beim Berufsbildungszentrum angemeldet zur Meisterschule. Habe das vorher mit dem Arbeitsamt und so weiter alles abgeklärt, ohne dass mein Vater das wusste. Und als ich dann soweit alles unter Dach und Fach hatte, die Anmeldung und Arbeitsamt, zu der Zeit gab es dann auch noch, wurde das auch gefördert und kriegte dann auch ganz gutes Geld. Und dann habe ich meinem Vater erst gesagt, dass ich also nächstes Jahr zur Meisterschule gehe, ein Dreivierteljahr nach Hildesheim. Der fiel natürlich aus allen Wolken, kleiner Betrieb und ich habe ja nun auch mal Arbeit auch gemacht. Und dann musste ich, er sagte, wie kommst du da überhaupt dazu? Wer soll denn das bezahlen? Das war so sein erstes. Und da habe ich gesagt, mach dir mal keine Sorgen, das ist alles in trockenen Tüchern, ich kann das machen. Und so bin ich dann Dreivierteljahr dahin gegangen und habe dann meine Meisterprüfung gemacht. Und dann war es so ähnlich wie mit der Gesellenprüfung. Das war mein Vater da auch wieder gar nicht überrascht war, dass ich nun mal Meister hatte oder bestanden hatte und dann auch als Zweitbester damals, wo ich dann schon auch sehr stolz drauf war. Aber das war auch wieder alles nur so nebenher, dass man, es war toll, dass er es gemacht hat und wohl auch eine kleine Feier gemacht, aber dann war es das auch schon. Naja, das ist nun mal so auch manches Mal schon eine kleine Enttäuschung gewesen, wie der Vater dann auch reagiert hat. Das muss man auch mal so sehen. Aber naja, gut, wir haben uns dann sehr zusammengerauft und dann ging es weiter. Ja, das ist erstmal so weit zu dem, wie ich zur Schule gegangen bin und meine Ausbildung gemacht habe. Und dann bin ich mit 28, 29, da bin ich zufälligerweise bei Ruhe und Co. einkaufen gewesen, habe Teppichboden gekauft und da sagte mir der damals im Lager arbeitete, kannte meinen Vater nun auch gut und mich auch und sagte, ach Mensch, du, ich habe gehört, oben am Leineberg, Göttinger Leineberg, in der Jugendanstalt, da suchen die einen neuen Malermeister. Also das muss auch ein ganz guter Job so sein, sagte er, weil der Malermeister von der Anstalt damals, mein Vorgänger, der hat auch immer eingekauft und dann auch immer ein bisschen erzählt. Und ja, da habe ich gedacht, Mensch, müsstest du mit deinem Vater mal sprechen. Weil der hatte mir sowieso nicht richtig zugetraut, das Geschäft mal zu übernehmen, weil ich natürlich auch immer nur Fußball im Kopf hatte und die ganzen anderen Sachen auch. Und ja, ging es dann eben so weit, dass ich dann da angerufen habe, dass ich mich interessiere für den Job. Ja, sollte ich mal vorbei. Und dann waren noch zwei Mitbewerber, dann wurde ein Gespräch, mir wurde das mal gezeigt. Und das hat mich natürlich unheimlich interessiert. Vor allen Dingen mit Jugendlichen was zu machen, zu arbeiten, eine Werkstatt zu haben, wo man Ausbildung mit den Jugendlichen macht. Und dann, wie gesagt, es waren noch zwei Mitbewerber. Und dadurch, dass der Hans Orzeschek, mein Vorgänger, der kannte meinen Vater auch von früher gut und hat immer zu dem damaligen Verwaltungschef gesagt, nehmen Sie den Notdorf. Ich kenne den Vater, also ganz ordentlicher Mann. Ganz ordentlicher Mann. So, naja gut, so bin ich vielleicht auch ein bisschen mit Vitamin B dann dazu gekommen, dass sie mich eingestellt haben.
Da hast du mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet?
Ja, es waren jugendliche Strafgefangene, klar. Mhm. Wobei die Jugendanstalt Göttingen-Lahneberg hat das Prä, dass das eine offene Jugendanstalt ist. Also es ist ja nicht so ein Gefängnis in dem Sinne, dass hohe Mauern drumherum sind. Es ist alles offen. Das ist quasi so der letzte Schuss von Bug für die Jugendlichen nach irgendwelchen Arresten, die sie schon abgesessen haben, dass sie dann also auch bis zu anderthalb Jahren oder so, damals war es immer so mal ein Jahr oder auch anderthalb Jahre, dann schon mal in so eine Anstalt mussten. Und ja, mit dem hat man dann, wir hatten mehrere Betriebe, Handwerksbetriebe und dann hatten sie eben die Möglichkeit, zum einen erstmal, dass sie überhaupt an die Arbeit rangeführt werden, einen normalen Tagesablauf haben, auch schulische Maßnahmen gab es auch, aber wichtig war eben, dass man sie irgendwo in eine Richtung mal bekommt, dass sie auch mal was tun. Und aber auch, dass sie vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen, denn viele, die wir da hatten, überhaupt gar keine Vorstellung, dass sie überhaupt was können. Und also auch kein Selbstbewusstsein. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, wenn man gerade so zu Anfang und sie so ängstlich waren und hoffentlich mache ich nichts falsch und hatten zwar eigentlich eine große Klappe, aber wenn sie dann so im Betrieb, dann war das schon ein bisschen anders.
Kann ich mir gut
und wenn
vorstellen.
Wir dann angefangen haben und konnten tatsächlich aber auch überhaupt nichts, woher auch, und haben dann nach, ich sag mal, 14 Tagen, drei Wochen schon die ersten Dinge, die grundsätzlichen Fertigkeiten, die man versucht hat zu zeigen, dann schon halbwegs hingekriegt. Und wenn sie es dann noch ein zweites Mal machen mussten und haben dann gesehen, dass es besser wurde, und dann konnte man schon mal manches Mal bei dem einen oder anderen so ein Funkel in den Augen sehen, wo sie gemerkt haben, sie haben was gekonnt oder was geschafft. Mhm. Und das war also auch immer, es hat mir immer einen riesen Spaß gemacht. Natürlich gab es auch mal Ausreißer mit irgendwelchen Bengels, die auch keine Lust hatten. Natürlich, klar, das gehört auch dazu.
Aber da hattest du ja dann auch immer, wenn die nur so für Zeitraum X da waren, auch immer wechselnde Azubis sozusagen.
Ja, ja, die waren ja auch, wie gesagt, die waren, sind ja nicht alle irgendwie in eine Ausbildung gegangen. Zumal es war ja immer auch die Frage, wie lange mussten sie einsitzen. Also die konnten dann schon mal das erste Lehrjahr bei mir machen. Mhm. Und dann hat man vielleicht eine Anschlussmöglichkeit gesucht. Wenn sie auch in dem Göttinger Raum geblieben sind, hatte man schon Kontakte, dass sie ihre Lehre auch irgendwo fortsetzen konnten. Ansonsten ging das dann über das Arbeitsamt und dass sie vielleicht so eine Lehre auch zu Ende bringen konnten. Mhm. Ansonsten, es war in erster Linie erstmal, dass sie überhaupt rangeführt werden an so einen Job und dass sie vielleicht sagen, Mensch, das wäre vielleicht mal was für mich und wenn ich jetzt hier rausgehe, suche ich mir eine Lehrstelle.
Ja? Hat man schon mal ein bisschen Basis geschafft,
genau,
mit den Jungs.
Genau. Ja. Und dann auch mit diesem, kriegt man auch ein Zeugnis, was alle schon gemacht haben. Mhm. Und wie gesagt, es wurde von der damals Arbeitsamt, heute ja Agentur für Arbeit, wurde das auch gefördert und. Ne? Damit sie, wenn sie wieder entlassen werden, auch ein bisschen was in der Zeit Positives gemacht haben.
Mhm. Ja, und dann, jetzt bist du aber gar nicht mehr da. Du bist ja nicht Rentner, du bist ja pensioniert.
Ja,
ne?
Ja.
Dann muss man ja auch Wert drauf legen.
Ja.
Aber du bist ja ein sehr umtriebiger Mensch. Insofern legst du ja nicht die Hände in den Schoß, sondern hast schon wieder ein bisschen was, mit dem du dich beschäftigst, so tagsüber.
Ja, das war ja, mir stand ja, wie eigentlich bei jedem, ziemlich früh fest, wenn ich in Pension gehe. Wir waren also der Polizei angegliedert, in dem operativen Geschäft, sage ich mal, in dieser Anstalt. Also jeder, der mit Gefangenen zu tun hatte, muss mit 60 in Pension gehen. Und da habe ich mir natürlich schon sehr früh auch so meine Gedanken gemacht, was passiert mit dir, wenn du mit 60 zu Hause bleibst. Ich meine, ich hätte sicherlich zu Hause auch, so auch immer noch was zu tun, aber das ist nicht das, was mich ausfüllt, oder alleine irgendwo rumzubutschen. Und deshalb war es für mich klar, ich muss irgendwas noch machen, wo ich mit Leuten Kontakt habe. Da kam mir so Dinge, vielleicht nochmal in eine Senioren-Uni zu gehen, da vielleicht nochmal irgendwie ein paar Vorlesungen zu besuchen. Natürlich auch, dass man vielleicht auch vom Brain her noch ein bisschen was dazu lernt, aber eben auch mit anderen zusammensitzt und vielleicht mit denen auch sich unterhält und diskutiert. Das war so ein Gedankengang. Und dann kam das die Zeit mit denen, wo die Flüchtlinge ja dann auch kamen. Da wurde ich dann auch angesprochen, in Friedland vielleicht mal irgendwas mitzumachen, so eine Betreuung mit zu übernehmen und solche Dinge. Aber letztendlich bin ich dann zur RST gekommen, weil Annette ja nun auch schon über viele Jahrzehnte bei Rauf und bei RST auch ist. Mhm. Und ich kannte
Annette ist seine Frau übrigens.
Ach so, ja, muss man vielleicht auch erwähnen.
Schon auch etwas länger.
Ja. Und so kam ich dazu, dass da jemand gesucht wurde, der so ein bisschen auf 450-Euro-Basis, Mädchen für alles, Hausmeister, Fahrdienste und was weiß ich alles, macht. Und das hat mich gereizt. Das ist eben Tiefbaufirma und hat was mit Handwerk zu tun und wäre kein Mensch, der sich dann irgendwie in so ein Büro begibt und sagt, so jetzt habe ich da irgendwie eine Büroarbeit oder so. Das ist ja noch nie mein Ding gewesen. Bin ja eben auch anders groß geworden. Ja, und da bin ich jetzt 3 Jahre und es macht mir einen Riesenspaß. Es ist immer was Neues, immer abwechslungsreich.
Und da kann man auch mal so große Maschinen bewegen, oder?
Das kann man auch, ja.
Und da wollte ich nochmal die Schleife kriegen zu deiner Jugend. Ihr habt ja früher, ich meine, auch alles verjährt, deswegen kann man das ja heute auch erzählen. Ihr habt ja früher auch mit eurer Gang, so das eine oder andere hat man ja mal ausgefressen. Heute geht das ja gar nicht mehr, weil dann würde man sicherlich gleich Ärger mit der Polizei kriegen. Aber vielleicht gibt es noch einen Schwank, den du mal erzählen kannst, ohne vielleicht auch Namen zu nennen, aber die Knepe, die ihr mal gemacht habt,
ja,
in den Jahren.
Ja. Naja, was für uns Kinder, Jugendliche, ich weiß gar nicht mehr, wie alt man war, also ich bin meistens immer mit den Leuten zusammen gewesen, die 1-2 Jahre älter waren als ich und die hatten natürlich immer schon ein bisschen mehr Blödsinn im Kopf und für uns war ja das Tollste, es wurde ja ringsherum gebaut, es waren ja damals schon, vielleicht ist das wieder Retour, RSD und jetzt in die Richtung.
Deswegen frage ich danach.
Ja, ist schon damals schon immer interessant gewesen. Irgendwelche Baumaschinen, Martin oder die, wie hießen sie, Bobbys hatten wir damals, das sind diese Muldenkipper, diese kleinen, waren ja kleine Dinger. Und da hatten wir einen speziellen Kumpel hier in Holten sind, der das auch immer gerne so ein bisschen angeleiert hat, der vorher schon wusste, wo so ein Gerät steht. Und dann sind wir eben, wenn die Bauleute oder Straßenbauer oder wie auch immer dann Feierabend gemacht haben, dann sind wir dann mit den Rädern dahin gefahren. Ja, und eine Geschichte war hinten in der Feldmark, da wurde die Feldweg asphaltiert und ich sag einfach mal, den Spitznamen Kaffee hat dann gesagt, Mensch, lass uns mal da hingucken, da steht so ein Bobby, also so ein Mulden. Kleiner Mühlenkipper. Und dann sind wir da abends eben hin. Und damals konnte man den einfach mit dem Nagel schon zünden. Ne? Also man brauchte keinen Schlüssel. Und dann haben wir den gestartet und dann Rüdiger, der musste als erster natürlich drauf und dann ist er auf dieser Straße oder er war den Abend vorher wohl schon mal da und ist schon mal
Probe gefahren,
dass er schon wusste, wie es ging. Und nächsten Tag, wie gesagt, sind wir dann dahin und dann war die Straße seitlich befestigt mit so Stahlträgern, um diesen Asphalt zu halten, zu stützen, wenn er aufgetragen wird. Und es musste jedenfalls auf diese Straße drauf. Und weil die Lenkung so leicht ging, ist er mal von der einen Seite auf die andere gefahren und hat immer zu weit eingeschlagen. Fuhr immer wieder gegen diese Stahlträger. Und plötzlich sahen wir wie eine große Staubwolke von den LKW. Dann hatten die sich hinten in der Strohfinne versteckt und haben auf uns gelauert. Wir waren zu viert oder zu fünften Rädern. Ja, und dann ging das natürlich los. Kaffee, Kaffee. Und der drehte sich um und dann ist er in den Graben gefahren mit dem Ding, abgesprungen. Und dann Katowice weg, auf die Räder drauf und abjauen. Jetzt mussten wir unter der Autobahnunterführung da durch, Richtung Körbchen. Und dann, der Erste, der fuhr mit dem Fahrrad in die Böschung rein und wollte dann über die Böschung abbauen. Und die anderen machten es ihm nach. Also nach und nach, alle vier. Nur ich bin, das fahr du mal einfach weiter. Jetzt packen sie erstmal die anderen drei. Weil die Räder lagen leider. Und so war es dann auch. Also ich bin ins Dorf und bin abjauen. Und die LKW-Fahrer oder der LKW-Fahrer und noch einer, die haben dann die Räder eingesammelt, auf den LKW geschmissen und gesagt, nun kommt erstmal raus hier. Naja gut, da waren sie natürlich dran. Ja. Ja, das waren so Sachen. Ja, dann, ich bin nach Hause gefahren und natürlich mit einem schlechten Gewissen. Und am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen auf dem Sportplatz. Und was war denn nun? Ja, und wir müssen nach Lenglen zu Lütje kommen.
Das war der Dorfpolizist. Das war der Dorfpolizist. Der Holten sein Dorfpolizist.
Ja, der hatte sein Büro aber in Lenglen. Und Bodo Bartling hat dann gesagt, ich haue ab, hat er immer gesagt. Ich haue ab. Dann haben wir gesagt, wo willst du denn hin? Ich haue ab, ich fahre nach Hasse zu meiner Oma. Weil seine Eltern das nun, hat er Schiss gehabt, dass seine Eltern das mitkriegt. Na, das waren so die Sachen. Also es wurde dann nach Lenglen und dann haben sie Du-Du gemacht und dann war es wieder gelaufen.
Würde heute anders ausgehen.
Das würde heute wahrscheinlich ein bisschen anders ausgehen.
Ja, unabhängig davon, ob man es machen würde. Aber das waren ja auch andere Zeiten. Ja, das ist so. Ja, Fußball hast du schon erwähnt. Du bist ja nun echtes Holtenser Urgestein, auch was den Fußball betrifft.
Ja.
Ich kann nur den Hörerinnen und Hörern sagen, Achim war ganz häufig mein Sparringspartner, als ich in die erste Herren gekommen bin. Ich war ja Youngster und er war schon erfahren und Mannschaftskapitän und ich habe durch ihn wirklich Zweikampfverhalten gelernt. Es war eine gute Schule, durch die ich als Stürmer gegangen bin, als junger Stürmer, weil Hertha konnte es keinen treffen, weil ich doch im Training einiges an Lehrgeld bezahlt habe. Aber es hat viel Spaß gemacht und du hast ja auch in allen Mannschaften gespielt und bist dann da, und das ist ja, jetzt kommen wir ja zum wesentlichen Punkt auch, irgendwann doch auch in die ehrenamtliche Arbeit eingestiegen, im Spielausschuss.
Naja, im Grunde genommen muss man sagen, ich habe ehrenamtliche Arbeit ging eigentlich los, weil ich vorhin schon erwähnt hatte, mit Indega, dass man sich da schon für interessiert hat, das hat einem immer Spaß gemacht. Und dann im Sportverein war es halt so, du hattest eben gesagt, Mannschaftsführer, dann hatte man auch schon da immer ein bisschen, warnte man jedenfalls, und es ist ja wohl auch so, ein bisschen Verantwortung übernommen, und weil auch zu der Zeit schon im Verein ja unheimliche Gemeinschaft auch vorhanden war. Ich denke nur, immer damals schon eine Sportwoche oder irgendwas, wenn irgendwas gemacht wurde, da waren wir ja auch als Fußballer, als Spieler auch immer mit dabei. Und wie gesagt, dann kam das mit den, dass man auch schon mal Mannschaftsführer wurde. Und ich weiß dann noch, Wolfgang und Dieter Fischer, die waren damals Spielausschussobleute und die hatten mich dann immer schon mal so angesprochen, aufgrund meiner Geschichte innerhalb der Mannschaft. Und dann hat man schon mitgeholfen. Also ich glaube, ich bin mit 30 bin ich dann als Stellvertreter damit in den Spielausschuss gegangen. Und ein Jahr später hat Dieter aufgehört und zwei Jahre später hat Wolfgang aufgehört. Und dann ist Markus Busch und du, ihr seid dann Stellvertreter geworden und ich habe den Spielausschussvorsitz übernommen. Ja, so ist das gewesen und das war für mich irgendwo eine Selbstverständlichkeit. Das hat sich so einfach so ergeben und mir hat das auch immer Spaß gemacht, mich um was das zu kümmern. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass man, wir weiß jetzt nicht mehr genau die Jahre, wenn wir dann auch höherklassig gespielt haben, da wurde natürlich auch vieles von der ersten Mannschaft, Dieter Denecke als Mitbetreuer und so weiter, die haben dann vieles selbstständig erledigt, wo man als Obmann eigentlich nicht so unbedingt was mitmachen musste. Eine Sache habe ich vorangetrieben. Ich habe mich immer geärgert, dass wir oder der Spielausschuss nicht im Vorstand vertreten war, im erweiterten Vorstand. Und das habe ich dann mit Heinz Siechmann mal besprochen damals und oder mit dem Vorstand, dass es eigentlich dazu gehörte, eben weil wir auch hoch spielten schon und das war ja auch eine gewisse Verantwortung, die man zu tragen hatte. Dass wir neben dem Jugendleiter, der ja schon im fest verankert war im Vorstand, dass da eigentlich auch der Spielausschuss...
Zumindest der Vorsitzende.
Der Vorsitzende war Mann, hieß es damals, Spielausschuss.
Genau, stimmt.
Dass der auch im Vorstand mit vertreten ist.
Und dann bist du 97 dritter Vorsitzender geworden.
Ja, das war ein schlauer Schachzug vom Vorstand. Es gab bis dahin noch keinen dritten Vorsitzenden. Und Jürgen Grimm war der zweite Vorsitzende und Heinz Siegmann. Und dann haben die beiden sich überlegt, jetzt wir brauchen noch einen und dann einen dritten Vorsitzenden. So, und dann, ach, willst du das nicht machen? Ich war ja ein guter Freund von Jürgen, aber ich bin heute noch, wir sind gut befreundet. Und so ein bisschen hatte ich mir schon was gedacht, ja, ich sage, mach ich. Dann habe ich also nebenbei, neben dem Spielausschussobmann, noch dritter Vorsitzender gemacht. Und ich glaube, ein Jahr später, ja, müsste.
Ja, 2001 ist Heinz dann zurückgetreten.
So
ja, okay. 2001 und dann...
Ja, und dann ist Jürgen erster Vorsitzender geworden und ich wurde natürlich auch automatisch zweiter Vorsitzender. Mhm. Das hat dann ein Jahr gedauert und dann war ich dann Boss von Bayern. Also, naja, aber wie gesagt, ich habe immer gerne Verantwortung übernommen und es hat mir immer Spaß gemacht und von daher war das jetzt nicht irgendwie, dass ich da so reingedrückt wurde. Mir hat das schon gefallen.
Mhm. Ja. Wie lange warst du jetzt erster Vorsitzender?
Vorsitzender war ich 17 Jahre.
Also bis 2019.
Ja, 17, die ungerade Zahl kommt, wir sind ja immer für 2 Jahre gewählt.
Genau.
Die ungerade Zahl kommt so zustande, weil Jürgen nach einem Jahr aus beruflichen Gründen dann zurückgetreten ist. Mhm. Und dann habe ich das übernommen. Und du bist das mit den 17 Jahren gekommen.
Ja, ja, Wahnsinn. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass dass für dich ehrenamtliche Arbeit nie so eine Belastung war, weil du gern auch Verantwortung übernommen hast. An was denkst du, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, deine Vorstandsarbeit und deine ehrenamtliche Arbeit, an was denkst du besonders gerne zurück?
Besonders gern zurück, weil es mir eben auch immer wichtig war, dass wir, oder wenn wir eine gute gemeinschaftliche Arbeit gemacht haben. Und für mich war das gerade in den letzten Jahren war es nicht mehr so, weil man es eben anders gewohnt war, die Sportwoche zum Beispiel zu organisieren. Das habe ich ja damals schon als Obmann gemacht. Also da hatte der Vorstand, als wir die ersten Sportwochen gemacht haben, das wurde immer von der Abteilung Fußball organisiert. Also von Dieter und Wolfgang erst und dann von mir und Markus und dir. Das hatte eigentlich der Vorstand, da hatte gar nichts mit zu tun, mehr oder weniger. Und das war immer so herrlich, wenn wir zu der Zeit ja noch eine Sportwoche aufbauen mussten, ohne dass wir eine Hütte hatten und so weiter. Wir mussten ein großes Zelt aufbauen, zu Anfang noch die Bratwurstbude und ein unheimlicher Aufwand. Wir haben 3 Tage haben wir aufgebaut und haben dann eine Woche lang die Sportwoche gemacht, du erinnerst dich, mit allem, was dazugehört. Ein Turnier organisiert damals noch über die ganze Woche mit 6 Mannschaften, volle Spiele und Spiel ohne Grenzen. Sind immer sehr aufwendig organisiert und ausgestattet. Und das haben wir, und da denke ich immer so gerne dran. Und dann haben wir und trotzdem abends unser Bier getrunken und vielleicht gerade das. Und hinterher haben wir dann, nach der Woche, haben wir dann wieder 2 Tage aufgeräumt. Das hat mir immer einen riesen Spaß gemacht, wenn man dann mit den, weil wir nicht nur 3 oder 4 oder 5 Mann waren, ne? Und alle haben so richtig gut mitgezogen. Und keiner war sich zu schade, mal in der Bierbude zu stehen, im Gegenteil, weil wir immer unseren Blödsinn da drin hatten und es war kein Stress und nichts. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich natürlich sagen, was neben den sportlichen, zu Anfang jedenfalls, diese sportlichen Erfolge, die wir immer noch hatten, wir haben ja Landesliga gespielt und dann auch noch Niedersachsenliga, da war ich noch nicht Vorsitzender, da war ich noch Obmann. Aber das war natürlich schon als Holtenser und als TSVer so lange Zeit auch spielen zu können, war das natürlich eine große Ehre und war eine tolle Sache. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, denn es gibt ja dann auch die Kehrseite. Das tollste Ereignis, was ich mitgestalten durfte, da muss ich dir natürlich immer noch mal sagen, wenn ich dich damals nicht gehabt hätte in der Organisation, das war das 100-jährige Jubiläum des TSV Holten. Also das war was ganz Besonderes, das kann man ja nur einmal erleben. Und wenn man das dann noch als Vorstandsvorsitzender erleben darf. Und so eine Veranstaltung, wie wir da gezaubert haben, und da muss ich immer nur sagen, wenn du nicht dabei gewesen wärst, Andreas, hätte das bei Weitem nicht so geklappt. Mit deinen Ideen, und du warst Lokomotive in diesen ganzen Sachen. Also da kann ich immer wieder nur sagen, besten Dank dafür. Aber das ist ein, was wir dann auch zusammen erlebt haben. Also das war was ganz Besonderes.
Ja, das stimmt. Das war schon, war viel Arbeit für alle Beteiligten. Ja. Das geht ja auch nur, wenn da viele mit ins, wie hat Heinz immer so schön gesagt, ins Rad greifen. Aber das war auch emotional ein unglaublich tolles Fest. Wenn ich dann nur an den Tag der Legenden denke, mit über 400 ehemaligen, die gekommen sind, bis aus Italien und sonst woher. Ja. Das war schon schön. Das kann ich nur bestätigen. Das hat schon viel Spaß gemacht.
Eine Idee mit der CD aufnehmen, mit unseren alten Fußballerliedern. Auch das war ja so eine tolle Zeit, wo wir da ein paar Wochen hintereinander immer einmal in der Woche ins Tonstudio gegangen sind und haben diese Platten aufgenommen und haben gesungen. Und auch bunt gemischt vom Alter her, muss man ja auch sagen. Ne? Und das war schon was ganz Besonderes.
Ja, und dann gibt es natürlich, wenn man so viele Jahre ehrenamtlich aktiv ist, auch Zeiten, die nicht so erfreulich sind.
Ja, das ist immer, wenn man erfolgreiche Geschichten irgendwann, sage ich mal, beenden muss, weil es eben nicht anders geht. In dem Falle war es dann eben die erfolgreiche Geschichte lange Zeit. Unsere erste Mannschaft, Mehrspartenverein, ist schon klar. Aber ich bin nun mal Fußballer immer gewesen. Und dass man so etwas Erfolgreiches, diese vielen Jahre Bezirk zu spielen und dann in der Landesliga aufzusteigen mit dem ganz neuen Ding, dass wir dann, glaube ich, 2 Jahre in der Sachsenliga gespielt haben.
Ja, wir haben 30 Jahre im Bezirk gespielt, seit 87.
Und diese Niedersachsenliga-Zeit, was natürlich, also für so einen kleinen Verein, kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir das überhaupt irgendwie hingekriegt haben. Fakt ist jedenfalls, dass wir nachher einfach nicht mehr mithalten konnten. Wir konnten das finanziell nicht mehr. Es gab dann auch mehrere Faktoren noch dazu. Und wenn man dann so eine Erfolgsgeschichte zurückfahren muss, das ist bitter. Und da bin ich manches Mal ziemlich schwanger mitgegangen. Das, wo man sich eigentlich auch kaum anderen groß mitteilen konnte. Ich bin manches Mal durch den Feldmarkt gelaufen und hatte ganz schlechte Gedanken. Hab dann in Dieter Dänecke immer mal jemanden gehabt, wo ich mich dann quasi ausholen könnte, der mich auch verstanden hat. Und was mich das hat mich sehr, sehr berührt. Aber alles hat seine Zeit. Und aber das waren einige
schwere Stunden. Ne?
Schwere Stunden. Und auch, ja, das hat mich lange, lange beschäftigt. Und wenn man dann so nebenbei hört, so, das geht jetzt so nicht mehr und wir kriegen die Gelder nicht mehr zusammen. Und dann muss man sich auch natürlich, man ist ja verantwortlich für alles. Da muss man sich gegenüber den Spielern, die man damals hatte, auch zeigen und mit denen sprechen und hoffen, dass sie das irgendwo ein bisschen vernünftig sehen. Aber naja, gut, das war so meine schwerste Zeit eigentlich. Mhm.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, für jeden, für den das Herz für den TSV schlägt und der diese Zeiten mitgemacht hat, da wird man ein bisschen wehmütig. Und auf der anderen Seite ist es so, gibt es dieses Auf und Ab ja auch immer mal in Vereinen.
Ja, natürlich.
Ja, also wir haben ja vor dem Aufstieg damals in die Bezirksklasse, hat der Verein ja auch niederklassig gespielt. Ja. Und vielleicht kommt auch wieder die Zeit, wo es mal wieder nach vorne geht sozusagen. Entscheidend.
Ja, ich kannte es eigentlich nur, es ging immer, als ich angefangen habe in der Herren, ich habe mit 17, habe ich glaube ich schon immer mittrainiert bei Heinz Kohle in der ersten Mannschaft. Und damals spielten wir in der Kreisklasse, erste Kreisklasse. Und kamen dann dazu und dann ging es nur immer bergauf. Und deshalb, wenn man, das ist einfach so, wenn es nochmal in andere Richtung geht, dann ist das natürlich nicht so schön.
Nee, das stimmt. Wie wir vorhin gelernt haben oder gehört haben, bist du ja nach wie vor sehr umtriebig. Was machst du denn, wenn du Freizeit hast? Also wirklich mal nicht bei RST irgendwie über den Platz wuselst oder, das muss man ja auch sagen, unseren Sportplatz pflegst.
Ja, das
macht ja auch. Das läuft ja auch noch nebenbei.
In ich war ja 4 Stunden drauf.
Ja. Was machst du dann, wenn du mal was für dich machen kannst?
Naja, Hobbys ist natürlich nach wie vor bei mir das Motorradfahren, wo wir nun auch schon jetzt 25 Jahre, 30 Jahre fahre ich jetzt Motorrad. Und da natürlich auch mit so einer kleinen Clique fahre, Dirk Siechmann und Jürgen Grimm und Michael Vogel. Vorher war ja nun unser lieber Freund Thomas Piazzi noch dabei, leider ist er nun nicht mehr bei uns. Aber das ist so ein Riesenhobby von mir. Und also, was natürlich im Winter nicht zieht, ist schon klar. Ne? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so viel Zeit bei dem, was ich mache, du hast es eben noch angesprochen, Sportverein, habe ich ja damals schon als Vorsitzender mitgemacht, dass ich mich um die anderen mitkümmere. Und da habe ich immer was zu tun und da fällt mir immer was ein, was ich da so machen kann und so. An anders. Ein zeitaufwendiges Hobby habe ich eigentlich nicht. Wie gesagt, bis auf jetzt dann in der schönen Jahreszeit dann auch mal ab und zu Motorrad zu fahren. Mhm.
Ich habe aber mitgekriegt, dass du dich auch, und da erinnere ich mich immer gut dran, wenn wir mit der Traditionsmannschaft unterwegs waren und haben Stadtführungen gehabt, dass du dich auch für Architektur begeistern konntest oder für Baustile.
Das habe ich damals in der Meisterschule, bin ich dazu gekommen, ein bisschen mit Kunstgeschichte und zu tun zu haben. Und das begeistert mich immer wieder, obwohl ich da jetzt das nicht irgendwie auch. Das wäre zum Beispiel was gewesen, weil ich gerne so einer Senioren-Uli irgendwie so als Vorlesung
noch machen. Ist ja Zeit, Achim.
Naja, gut, klar. Aber um da noch ein bisschen mehr Wissen zu bekommen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, wenn man dann vielleicht auch mit Freunden irgendwo war und könnte dann so ein bisschen was über irgendwelche Zeiten erzählen, wie Baudenkmäler oder auch Häuser und so weiter und wie die über Fresken und wie auch immer. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber ich denke, da muss man auch ein bisschen mehr noch am Bell bleiben. Also so dick bin ich damit dann doch nicht.
Na gut.
Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich dann schon weiß.
Mhm. Wenn als alter Holtenser und hier geborener, was bedeutet denn der Ort so für dich? Also deine Heimat, wenn man so will.
Ja, natürlich auch sehr viel. Es ist ja irgendwo, es ist ja unser Leben, wenn man hier immer hier wohnt hat. Und die Vereinsgemeinschaft gehört eben die Dorfgemeinschaft auch zu meinem Leben irgendwo. Ich treffe mich auch immer gerne mit den Älteren. Ich höre gerne mal wieder zu, was die nur so zu erzählen haben. Und wir haben ja dann auch, denke auch Karl Wille, wenn wir dann zusammen geschlachtet haben oder diese Geschichten. Und die erzählen dann eben auch mal ein bisschen was und dann hört man eben mal hin. Und der Ort, knapp 25 Jahre, als wir gebaut haben. Also vorher habe ich mich ja schon mit beschäftigt, was wollen wir machen, Annette und ich, ob wir ein Haus bauen oder ein Haus kaufen oder wie auch immer. Und zu der Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch gesagt, wenn wir in Häuser nichts finden, ich kann auch nach Lengner oder Hedderhausen ziehen, wenn ich
Gottes Willen.
Ja, und so hat Annette auch reagiert. Und dann hat es dann doch gepasst, dass wir hier auch ein Haus bauen konnten. Aber ich will damit nur sagen, also zu der Zeit war ich dann nicht so, ich hätte auch irgendwo anders was genommen, weil ich eben auch immer gesagt habe, wenn ich nach England oder hier rausgezogen wäre, wäre ich natürlich heute so weit auch anderweitig geblieben, aber weiter weg, dann wäre ich eben in einen Sportverein eingetreten und dann hätte ich schon meine Bekanntschaften auch wieder gefunden, wo man mit zu tun hat dann. Ne? Aber im Grunde genommen, Holtensen ist natürlich meine Heimat. Ne? Mhm. Und da habe ich manches Mal jetzt so ein bisschen bedenken, wenn ich jetzt kommt dieses Wohnquartier dazu, heute steht wieder in der Zeitung, dass sie sich wieder um diese Straße kümmern wollen, die zweite Zufahrt. Ich habe da große Bedenken, dass das dann auch ein Stück weit über Holtensen noch mitgeht. Und das ist ja nun, wir sind ja froh, dass wir damals diese Umgehung bekommen haben, dass wir verkehrsberuhigt sind. Auf der anderen Seite kriegen wir ja vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Verkehr, der eigentlich nicht zu Holtensen passt, aufgrund der Straßensituation auch.
Ja, das ist ja auch das, was viele deiner Gäste, die vorher hier bei Dorfgeflüster waren, dass die alle sehr begrüßen, dass Holtensen so ruhig geworden ist im Vergleich zu früher. Wir kennen das noch, wo die LKWs hier jeden Tag durchgebrummt sind. Ja. Na, da hat man das sich vielleicht gar nicht so dran gestört, aber heute fällt das schon auf, wenn es ein bisschen lauter wird.
Also bin ja in der Lengener Straße groß geworden und da konnte man kein Fenster nachts ankippen, weil morgens um 5 schon die Basaltlaster aus dem Solingen kamen oder aus Adelepsen und die machten einen Krach und wenn da irgendwann eine Unebenheit in der Fahrbahn war, dann hörte man dieses Knallen schon und also das war, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen, was das für ein Krach war. Ich meine, die anderen Ortschaften, denen ging es ja auch nicht anders, Lengern zum Beispiel, aber da ist man auch mit groß geworden. Gut, wenn man sich das heute vorstellt, wie ruhig das geworden ist. Und dann gibt es doch einige Leute, die hören die Autobahn dann noch, wenn der Wind ein bisschen schlecht steht und sagen, fühlen sich dadurch gestört. Also das ist dann schon klar auf hohem Niveau. Ne?
Ja, das sehe ich auch so. Gibt es denn noch irgendwas, was du dir vorgenommen hast jetzt so für die nächsten Jahre, für die nächste Zeit, wo du sagst, das würde ich gerne noch mal machen? Vielleicht auch ganz was Verrücktes, wer weiß?
Nee, ich glaube, so was Verrücktes, das habe ich ganz früher mal gemacht. Und sehr häufig ganz verrückte Sachen gemacht. Aber nee, also das ist jetzt so ein bisschen, ich bin ein bisschen runtergekommen, also nicht runtergekommen, falsch Ausdruck.
Also ich zur Ruhe gekommen.
Bin geerdet. Ja. Und zur Ruhe gekommen. Ich bin geerdet irgendwo und fühle mich einfach so wohl, wenn ich immer noch ein bisschen was tun kann. Und das ist das, was mich manches Mal so ein bisschen nervt, wenn andere sagen, wie lange willst du denn da jetzt, dieser 450-Euro-Job, hallo, wie lange willst du denn noch machen? Ich sage, so lange wie ich Lust habe und wenn ich fit bin. Ne? Und das ist für mich ganz wichtig. Ich könnte nie nur zu Hause rumsitzen und sagen, so, jetzt war's das und dann Hartz IV gucken oder wie auch immer und da verblödest du einfach und das ist nicht so meins. Also wichtig ist, dass ich fit bleibe und dass ich immer noch was machen kann.
Ja, ja. Gut, lieber Achim, das wünschen wir dir für die nächsten Jahre. Bleib gesund, bleib weiterhin so aktiv, auch im Sinne des TSV Hulten sind, ja, und der Dorfgemeinschaft. Und danke, dass du heute unser Gast warst.
Ja, gerne.
Das war Joachim Notdurft, der langjährige erste Vorsitzende des TSV Holtensen. Vielen Dank.